Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Postverwaltungsratspräsident Claude Begle tritt zurück. Wir reden über Begründung und Gründe. Die Hilfe in Haiti richtet sich jetzt verstärkt auf die Gebiete um die Hauptstadt Port-au-Prince herum. Wir berichten über eine neue amerikanische Vorgehensweise, Lebensmittel aus der Luft, und über nachbarschaftliche Hilfe aus der Dominikanischen Republik. Zusammenstöße zwischen Christen und Muslimen haben in Nigeria gegen 150 Tote gefordert. Die sechstgrößte Fluggesellschaft der Welt, Japan Airlines, will 15.000 Stellen streichen. Und zwei Schweizer Energiekonzerne sehen die drohende Stromlücke nicht mehr so dramatisch. Sie wollen auf den Bau von Gaskraftwerken verzichten. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Thomas Fuchs mit dem Nachrichtenüberblick.
Postverwaltungsratspräsident Claude Begle tritt per sofort von seinem Posten zurück. In einem Schreiben an den Bundesrat begründet der 61-Jährige den Schritt mit unqualifizierten Angriffen auf seine Person und einer öffentlichen Diffamierung. Begles Führungsstil und seine Entscheide waren nach dem Abgang von Postchef Michel Kunz und dem Rücktritt zweier Verwaltungsräte in die Kritik geraten. Das zuständige Departement von Bundesrat Moritz Leuenberger habe vom Rücktritt Kenntnis genommen, teilte das UVEC mit. Eine Woche nach dem Erdbeben in Haiti konzentrieren verschiedene Staaten und Hilfsorganisationen ihre Hilfe auf die betroffenen Regionen außerhalb der Hauptstadt. Wie die internationalen Hilfsorganisationen berichten, sind Städte und Dörfer südlich und südwestlich von Port-au-Prince genauso zerstört. Es gebe dort Dörfer, in denen noch kein Rettungsteam gewesen sei. Auch die Schweiz will vermehrt in diesen Regionen helfen. So plant der Bund die Unterstützung von 2000 obdachlosen Familien. Bei dreitägigen Zusammenstößen zwischen christlichen und muslimischen Banden sind in Nigeria fast 150 Menschen ums Leben gekommen. Um die Lage zu beruhigen, hat die Polizei eine 24-stündige Ausgangssperre über die Stadt Jos verhängt. Im November 2008 waren in Jos bei den seit Jahren schwersten Kämpfen zwischen christlichen und muslimischen Banden hunderte Einwohner getötet worden. Die Fluggesellschaft Japan Airlines hat Gläubigerschutz beantragt. Der Flugbetrieb wird mit staatlicher Hilfe aufrechterhalten. Unrentable Verbindungen werden aber gestrichen. Wie die japanische Regierung weiter mitteilt, wird ein Drittel der Stellen abgebaut. Das sind rund 16.000 Arbeitsplätze. Die Aktienbesitzer verlieren ihren Einsatz. Die US-Großbank Citigroup hat im vierten Quartal einen Milliardenverlust verbucht. Der Fehlbetrag beläuft sich laut Angaben des Unternehmens auf 7,6 Milliarden Dollar. 6,2 Milliarden seien allerdings auf die Rückzahlung der milliardenschweren Staatshilfe zurückzuführen. Auf das gesamte Jahr 2009 gerechnet beträgt der Verlust von Citigroup trotzdem nur 1,6 Milliarden Dollar, weil die Bank verschiedene Beteiligungen verkaufen konnte. Analysten hatten mit einem Verlust in dieser Größenordnung gerechnet. Credit Suisse, Top-Manager in Großbritannien, erhalten dieses Jahr 30% weniger Bonus. Die Schweizer Grossbank reagiert damit auf die Ankündigung der britischen Regierung, eine Steuer von 50% auf üppige Banker-Boni zu erheben. Die rund 400 Top-Manager der Credit Suisse in Großbritannien wurden heute über die Bonuskürzungen informiert, wie ein Sprecher der Bank bestätigte. In Toronto ist der Anführer einer islamistischen Terrorgruppe zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 24-Jährige hatte drei Anschläge geplant. Einen auf die Börse in Toronto, einen auf ein Gebäude des kanadischen Geheimdienstes und einen auf eine Militärbasis. Er gab zu, dass er und seine 17 ebenfalls inhaftierten Komplizen dafür drei Lastwagen mit Sprengstoff in die Luft jagen wollten. Die Terrorgruppe wollte so die kanadische Armee dazu bringen, aus Afghanistan abzuziehen. Die EU-Finanzminister haben im seit lange dauernden Steuerstreit eine erste Einigung erzielt. Sie wollen damit ein besser abgestimmtes Vorgehen gegen die Steuerflucht erreichen. Alle 27 Ressortchefs stimmten einem Gesetz zu, das es Steuerbehörden in der EU erlauben soll, Forderungen über Ländergrenzen hinweg einzutreiben. Andere wichtige Teile des sogenannten Steuerpakets sind weiter strittig, unter anderem die Abkommen zur Betrugsbekämpfung mit Liechtenstein. Nach Ansicht der Ständerätlichen Sozialkommission ist der Nationalrat bei den Leistungskürzungen für Arbeitslose zu weit gegangen. Die Kommission will die TAC-Gelder nicht oder weniger stark kürzen als der Nationalrat. Wer jünger als 30 Jahre ist und mindestens 1,5 Jahre in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt hat, soll Anrecht auf 400 TAC-Gelder haben. Bei den unter 25-Jährigen soll ein Anspruch auf 200 TAC-Gelder gelten. Die Programme von Schweizer Radio DRS sind beim Publikum weiterhin beliebt. Im zweiten Halbjahr 2009 erreichten sie täglich fast 3 Millionen Hörerinnen und Hörer, was einem Marktanteil von gut 61% entspricht. Während DRS 1, 2 und 3 im Vergleich zum ersten Halbjahr leicht an Publikum einbüßten, konnten DRS 4 News und die Musikwelle ihre Marktanteile etwas steigern. Dies geht aus den neuesten Zahlen von Publicadata hervor. Die privaten Schweizer Radiostationen kamen demnach auf eine Reichweite von 29%. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.634 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.713 Punkten plus 1%. Der Euro wird zu einem Franken 47,56 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,328. Das Wetter? Im Flachland liegt auch morgen Mittwoch Hochnebel mit einer Obergrenze von rund 800 Metern. Sonst ist es zunächst noch sonnig. Aus Westen ziehen Wolken auf. Später fällt im Norden auch Schnee oder Schneeregen. Die Temperatur liegt bei 0 bis 4 Grad. Am Donnerstag ist es im Norden bewölkt, in den Alpen und im Süden wird es wieder freundlicher. Die Temperatur reicht im Norden rund 1, im Süden 5 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 2, DRS 4 News und der DRS Musikwelle. Genug ist genug. Claude Begle wirft das Handtuch. Die Gründe und die Reaktionen. Gutes von oben. Angesichts verstopfter Straßen wird Hilfe in Haiti jetzt erstmals abgeworfen. Gutes vom Nachbarn. Ein großer Teil der Güter kommt aus der ungeliebten Dominikanischen Republik. Gespräch über ein kompliziertes Verhältnis. Dann klar zu dramatisch. Schweizer Energiekonzerne relativieren, wenn es um die drohende Energielücke geht. Die Modellstadt Masdar am Golf. Kein Auto, kein Abfall, kein Schadstoff. Und ein Dossier über Lobbying aus Brüssel, wo 25.000 Leute dieser interessanten Tätigkeit nachgehen. Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können auf echo.drs.ch. Postverwaltungsratspräsident Claude Begle tritt zurück. Wir haben es gehört, ich stehe jetzt in Verbindung mit Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Philipp Burkhardt, wie begründet Begle seinen Rücktritt?
Ja, Claude Begle sieht sich in einer persönlichen Erklärung, die er schriftlich versandt hat, heute Abend als Opfer einer polemisch geführten Diskussion von unqualifizierten Angriffen gegen seine Person und öffentlicher Diffamierung. Er fügt auch an, er habe vom Beginn weg mit erbittertem Widerstand einer starken Fraktion von Beharrern zu kämpfen gehabt, wie er wörtlich schreibt. Damit dürfte er die Postverwaltungsräte angreifen, die in den letzten Wochen ja aus Protest gegen Begle aus dem Verwaltungsrat ausgetreten sind. Begle schreibt allerdings auch, dass ihm mit seinem Vorwärtsdrang Fehler unterlaufen seien und er die Bereitschaft, die Schweizerische Post zu verändern, zu optimistisch eingeschätzt habe.
Wenn er Fehler konzediert, was sehen Sie, Philipp Burkhardt, im Vordergrund? Was dürfte den Ausschlag gegeben haben da?
Das, was er als Vorwärtsdrang umschreibt in seiner Erklärung, das ist ihm seit Monaten aus den Reihen des Verwaltungsrates und auch in der Öffentlichkeit zum Vorwurf gemacht worden. Begle ist oft ziemlich einsam vorgegangen, hat selber Strategien entwickelt, in der Öffentlichkeit darüber gesprochen, ohne sich im Verwaltungsrat abzusichern. Es ist ihm auch vorgeworfen worden, er habe das Budget des Verwaltungsrates aufgebläht, zu viel, zum Beispiel durch Aufträge an externe Berater. Es soll verschiedene Übertretungen seiner Kompetenzen gegeben haben. Das neueste Beispiel, das letzte Woche bekannt geworden ist, das dürfte ihm jetzt wohl den Job gekostet haben. Die Zeitschrift Bilanz enthüllte, dass sich Begle nebst dem 50% Job bei der Schweizerischen Post auch noch zu 75% bei einer indischen Firma anstellen ließ für 200.000 Franken Jahreslohn und für weitere 440.000 Franken, die an eine Firma in einer steuerfreien Zone in Dubai ausbezahlt werden sollten. Das Departement von Moritz Leuenberger hat über diese Umstände nicht im Detail Bescheid gewusst und verlangte dazu Auskünfte von Begle, dem ist er jetzt zuvor gekommen.
Könnte man in diesem Sinne sagen, dass dieser letzte Punkt möglicherweise der entscheidende gewesen sein könnte am Schluss nach allem?
Das ist jetzt ein bisschen Spekulation, aber ich gehe schon davon aus, dass sich die Situation nach Bekanntwerden dieses Geschäftes, von dem eben Moritz Leuenberger nichts gewusst hat, dass sich die Situation doch erheblich zugespitzt hat.
Sie haben von den Strategien gesprochen, die er entwickelt habe. Es war ja immer von seiner Auslandsstrategie die Rede. Alle haben darüber geredet, aber keiner hat sie an sich gekannt. Das war aber, man hat ja immer noch auf die gewartet.
Das war aber wohl das Problem. Claude Begle hat in einem Zeitungsinterview einmal erklärt, die Schweizerische Post müsse so werden wie Nestle. Das hat zu einigen Missverständnissen und Diskussionen geführt. Er hat sich dann entschuldigt für diese Aussage, habe das nicht so gemeint. Aber Sie haben recht, bis heute weiß man nicht konkret, was die Auslandsstrategie denn eigentlich sein soll. Es gibt auch große Diskussionen darüber, wie groß denn eigentlich das Potenzial ist für die Schweizerische Post. Claude Begle hat das immer gesehen als Möglichkeit, die Ausfälle, die im Inland entstehen könnten, zu kompensieren. Aber wie groß diese Kompensationen wirklich sein könnten, das war sehr umstritten.
Umstritten, viel diskutiert war auch die Rolle des zuständigen Bundesrates Leuenberger. Wenn Sie das jetzt alles überblicken, wie schätzen Sie das ein?
Ja, auch er muss sich jetzt einige kritische Fragen gefallen lassen. Schon wenige Monate nach der Wahl von Begle zum Verwaltungsratspräsidenten gelangte nämlich der gesamte Verwaltungsrat und fast die gesamte Konzernspitze der Post mit Schreiben an ihn. Begle wurde darin heftig kritisiert. Schon damals wurde auf diese Auslandsstrategie hingewiesen, die er entwickle und die nicht mit der Strategie der Schweizerischen Post vereinbar sei, dies notabene, bevor Begle überhaupt im Amt war. Es gab wiederholt heftige Kritik einzelner Verwaltungsräte. Leuenberger, so scheint es, hat diese Kritik nie wirklich ernst genommen.
Wie geht es jetzt weiter? Es sind ja, wenn man jetzt ein bisschen zurückblickt auf diesem Weg, eine ganze Reihe von Leuten, die da am Wegrand liegen. Begle, seine ganze Auslandsstrategie, die nicht bekannt wird. Kunz ist weg, Hug ist weg. Wie geht es weiter?
Eine schwierige Situation, Sie sprechen es an, es waren 9 Verwaltungsräte, jetzt bleiben noch 6, also 3 Vakanzen sind zu besetzen. Moritz Leuenberger hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt mit seinem Generalsekretär Hans Werder und dem Direktor der Finanzverwaltung Peter Siegenthaler. Die haben den Auftrag oder hatten den Auftrag, 2 Verwaltungsräte zu suchen. Jetzt müssen sie auch noch den Verwaltungspräsidenten neu suchen, also 3 Stellen auf einmal. Ich denke, diese Arbeitsgruppe wird ihre Arbeit jetzt noch ein bisschen mehr beschleunigen müssen.
Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt mit einer ersten Einschätzung. Er sagt es, damit wird die Lage für die Post nicht einfacher. Im Gegenteil, es stellt sich die Frage, wie es jetzt weitergeht. Es wird aber wohl zuerst diskutiert werden, wie es überhaupt zu dieser Situation kam. Katrin Hug hat Reaktionen auf Begles Rücktritt.
Der Rücktritt von Claude Begle überrascht die Politiker kaum. Zu heftig waren seine Person und seine Strategien in den letzten Tagen kritisiert worden. CVP-Präsident Christoph Darbele.
Es ist für mich also die logische Konsequenz einer Hasskampagne gegen die Person Begle. Diese Kampagne würde auf dem tiefsten Niveau von der alten Postgarde geführt. Also ich finde das nicht akzeptabel.
Eine nicht akzeptable Kampagne. Und jetzt sei Bundesrat Leuenberger erst recht gefordert.
Aber er ist dafür verantwortlich, dass wieder Ruhe und eine konstruktive Arbeit eingeleitet wird, also für einen zukünftigen Service für die Stadt, nicht für die ganze Schweiz.
Auch SP-Präsident Christian Levra ist nicht überrascht. Der Rücktritt sei die logische Konsequenz der Ereignisse. Begle sei auch Opfer einer Kampagne, aber nicht nur.
Er ist auch nicht sehr geschickt gewesen in der Art und Weise, wie er seine Pläne kommuniziert hat. glaube, das Wesentliche, was wir daraus lernen müssen, ist, dass wir in die Zukunft, für die Zukunft im Verwaltungsrat der Post jemanden brauchen, der zwischen die Postmärkte und die Politik vermitteln kann.
Fehler habe aber nicht nur Begle gemacht, sondern auch für das Departement Leuenberger sei die Wahl Begles kein Ruhmesblatt.
Ja, also am Schluss ist es kein gelungenes Experiment gewesen. Das muss man festhalten. Ich glaube aber, dass alle, die in diesen Postmärkten tätig waren, den Eindruck hatten, dass Herr Begle diesen Job machen könnte und dass er dafür den richtigen wäre.
SVP-Präsident Toni Brunner geht mit Bundesrat Leuenberger wesentlich härter ins Gericht.
Ja, ich glaube, es wäre jetzt geboten, dass wieder Ruhe in die Post einkehrt. Und dazu muss der Bundesrat jetzt transparent schaffen, wie es mit der Nachfolgeregelung jetzt auch für Herrn Begle genau weitergehen soll. Ich glaube nicht, dass Herr Leuenberger hier alleine die Verantwortung übernehmen kann, jetzt auch zukünftige Posten zu bestellen. Der Gesamtbundesrat muss Herr Leuenberger dieses Dossier wegnehmen.
Die Politiker sind sich einig, der Rücktritt Begles war unumgänglich.
Bundeshausredaktorin Katrin Hug, Reaktionen auf den Rücktritt des Postverwaltungsratspräsidenten Claude Begle. Wir kommen zu Haiti, zum Thema Haiti. Im Zentrum der Hilfe an das Land stehen noch immer die Streitkräfte der USA mit ihren Soldaten, mit ihren Schiffen und vor allem mit ihren Flugzeugen und Lastwagen. Der Haiti-Einsatz ist in den USA selber unbestritten. Diskutiert wird nur über das Wie. Wie bringt man am schnellsten Hilfe zu den Menschen in Not? Angesichts des verstopften Flughafens von Port-au-Prince und der verstopften Straßen in der Stadt und darum herum greift die US-Armee jetzt zu anderen Methoden. Ralf Sina aus Washington.
14.000 Pakete mit Fertigmahlzeiten und Behälter mit insgesamt 15.000 Litern Trinkwasser hat ein Transportflugzeug der US Air Force in einem Gebiet rund 8 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Port-au-Prince abgeworfen, so die Information einer Sprecherin der US-Armee gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Nach Informationen amerikanischer Medien erwägt die US-Armee, wegen der katastrophalen Versorgungslage in Haiti auch im Landesinneren Lebensmittel aus der Luft abzuwerfen. Aus Angst vor blutigen Auseinandersetzungen hatte das US-Militär bisher davon abgesehen, Care-Pakete aus Transportmaschinen abzuwerfen. Unterdessen sind rund 3000 amerikanische Soldaten in Haiti eingetroffen, um mit schwerem Gerät und mit Hubschraubern bei der Bergung von Verschütteten zu helfen. US-General Keane, der die amerikanischen Truppen auf Haiti kommandiert, sprach gegenüber Journalisten in Washington von bis zu 200.000 Toten, die der Katastrophe zum Opfer gefallen sein könnten. Nach Informationen des US-Generals ist die Sicherheitslage in der Hauptstadt Port-au-Prince zwar angespannt, es gebe aber zurzeit weniger Gewalttaten als vor dem Erdbeben, betonte der General und trat damit US-Medienberichten entgegen, nach denen Plünderungen in allen Stadtteilen in vollem Gange seien. Unterdessen bereiten sich die Behörden in Florida auf den Zustrom von Bootsflüchtlingen aus Haiti vor. In Miami richtete die US-Regierung ein Auffanglager mit 600 Betten ein. Auch die Schulbezirke in Florida rechnen mit vielen neuen Schülern aus Haiti. Doch bisher sorgen die Einwanderungsbehörden der USA dafür, dass kaum Flüchtlinge aus Haiti nach Amerika kommen. Nur 2 Dutzend zum Teil schwer verletzte Erdbebenopfer wurden bisher ins Land gelassen.
Ralf Sina über die Hilfe des großen Nachbarn im Norden. Der Nachbar im Osten hilft auch. Haiti ist eines von 2 Ländern auf der großen Karibikinsel Hispaniola und versteht sich eigentlich überhaupt nicht mit dem anderen, mit der Dominikanischen Republik. Die Spannungen zwischen diesen beiden Ländern gehen weit zurück in der Geschichte. Jetzt aber ist Haiti auf den Nachbarn angewiesen. Ein sehr großer Teil der Hilfe für das zerstörte Land kommt aus der Dominikanischen Republik. Stefanie Hanke leitet das Büro der Deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung in Santo Domingo. Ich fragte sie, wie man in der Dominikanischen Republik denn auf das Erdbeben beim ungeliebten Nachbarn reagiert habe.
Die Beziehungen sind in der Tat im Alltagsleben immer schlecht gewesen, aber nach diesem Erdbeben ging sofort nach dem ersten Schock eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft durch das Land. Also Privatinitiativen haben sich sofort spontan gebildet, Unternehmen und Firmen haben sich angeboten, ihr Baumaterial dahin zu schaffen, um Verschüttete zu bergen. Das Rote Kreuz haben große Sammelaktionen durchgeführt, vor den Supermärkten stehen also riesige Container mit Hilfsgütern, die nach Port-au-Prince gebracht werden sollen. Und insgesamt ist also das Leben geprägt von einer riesigen Welle der Solidarität.
Das ist, wie wir gesagt haben, nicht ganz selbstverständlich. Es gibt einen großen Antagonismus, es gibt einen großen Gegensatz zwischen diesen beiden Ländern und ihren Bevölkerungen. Wieso eigentlich?
Ja, es ist so, dass ja die aus historischen Gründen traditionell verfeindet sind. Das heißt, es hat seit der Unabhängigkeit Haitis, Haitis war ja die erste Sklavenrepublik, schwarze Republik der Welt, die unabhängig geworden ist. Und seitdem hat es eigentlich ständig Spannungen gegeben zwischen den beiden Ländern, die auch geschürt worden sind politisch zum Teil, vor allen Dingen von dem langjährigen Diktator Trujillo, der hier in der Dominikanischen Republik regiert hat, der ein großer Anhänger Adolf Hitlers war und an dessen Rassenlehre geglaubt hat und der hier eingeführt hat zum Beispiel, dass sich Leute in ihren Identitätsausweisen auch mit ihrer Hautfarbe ausweisen. Die Dominikanische Republik ist eigentlich das einzige Land, was ich kenne, wo heute noch in der Identitätskarte eine Hautfarbe drin steht. Niemand, also es gibt glaube ich die Möglichkeit weiß, farbig oder schwarz. Und das ist immer das größte Anliegen von allen Leuten, nicht als schwarz eingestuft zu werden.
Weil die Schwarzen eben die anderen sind, die Haitianer. Also es gibt einen Schwarz-Weiß-Gegensatz zwischen diesen beiden Ländern und auch einen sprachlichen.
Die Sprachbarriere, hier wird ja Spanisch gesprochen, in Haiti vor allen Dingen Kreol gesprochen, Französisch spricht nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung, die Elite, und Kreol gilt auch eigentlich als eher unzivilisierte Sprache. Hinzu kommt, dass die Haitianer, die hier leben und arbeiten, niemand kennt genaue Zahlen, die Angaben schwanken immer so um 500.000 bis 1 Million, die verrichten hier die niederen Arbeiten, also Müllentsorgung, Bauwesen, Landwirtschaft, die arbeiten viel im Haushalt als Nachtwächter, als Haushaltshilfe, als Kindermädchen. Die tun alle die Sachen, die die Dominikaner nicht mehr machen wollen. Also wenn ich auf meinen Dienstreisen hier wieder zurückkomme, aus Haiti kriege ich erstmal immer noch einen kleinen Kulturschock, einfach weil die Länder vom Entwicklungsstand so weit voneinander entfernt sind.
Da bestehen große Gegensätze nach wie vor. Wie positioniert sich denn jetzt die Regierung der Dominikanischen Republik da?
Man muss natürlich in Erwägung ziehen, dass sie wahnsinnig viel Angst davor hat, dass jetzt viele Waffen rüberkommen. In Haiti gibt es ja nach wie vor viele Waffen. Das heißt, sie hat Angst vor einer Destabilisierung ihrer eigenen Sicherheitssituation, vor einer Destabilisierung ihrer ökonomischen Situation und große Angst haben viele Leute natürlich auch davor, dass die Haitianer jetzt hier Krankheiten hinbringen. Krankheiten, die jetzt im Umfeld von dieser Katastrophe entstanden sind. Gleichzeitig versucht die Regierung natürlich jeden Eindruck zu vermeiden, dass sie in irgendeiner Form rassistisch ist oder Haitianer aussperrt oder nicht genug hilft. Also die Regierung versucht im Moment die Balance zu finden, wirklich dabei zu helfen, dass es in ihrem ureigensten Interesse, dass es Haiti gut geht und gleichzeitig das eigene Land zu schützen.
Sie sagen, es wohnt 500.000 bis 1 Million Haitianer in der Dominikanischen Republik. Es ist nicht möglich, dass die jetzt zurück wollen, um zu schauen, was mit ihren Verwandten passiert ist oder um selber helfen zu gehen.
Ja, ganz genau. Das kann ich also wirklich aus meinem eigenen Umfeld berichten. Das ist ja hier so, das Straßenbild wird dominiert von Haitianern mit ihren kleinen Obstkarren, die Bananen, Ananas und Mangos verkaufen. Das ist also fest in haitianischer Hand, dieses Gewerbe. Und derjenige, bei dem ich das immer gekauft habe, ist auf einmal verschwunden. Der ist sonst immer da, der steht dann nicht mehr. Unser Nachtwächter ist auch verschwunden. Und dann habe ich mal darauf geachtet und mir ist wirklich aufgefallen, dass also ganz viele Stellen, an denen sonst die Haitianer ihre Stände aufgebaut haben, verwaist sind. Sodass man also wirklich davon ausgehen muss, dass im Moment viele Haitianer, die für sie teure Reise auf sich nehmen, einfach sie so beunruhigt sind, weil es keine Informationen darüber gibt, was aus ihren Familien geworden ist. Und sie versuchen jetzt natürlich auch das wenige Geld, was sie hier zusammengespart haben, dann nach Haiti zu bringen, um irgendwie zu helfen.
Stefanie Hanke ist Vertreterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik. Die Stromstrategie des Bundesrates ist klar, es brauche neue Atomkraftwerke. Und bis diese Strom liefern könnten, müssten Gaskraftwerke in die Lücke springen, damit genug Strom da ist. Nur zwei der drei Stromkonzerne, die als Gaskraftwerkbauer im Vordergrund stehen, wollen gar keine Gaskraftwerke mehr bauen. Mindestens vorläufig nicht. Das zeigen Antworten der Stromkonzerne in einer schriftlichen Umfrage einer Parlamentskommission. Nathalie Christen.
Erst vor wenigen Tagen betonte der Direktor des Bundesamtes für Energie nochmals, auf Gaskraftwerke könne man nicht verzichten. Es brauche sie, um genügend Strom zu haben, bis dereinst ein oder zwei neue Atomkraftwerke gebaut seien. Und lange schien die Branche derselben Meinung zu sein. So wurden gleich mehrere Gaskraftwerke projektiert. Doch die könnten nur rentabel gebaut werden, wenn das Parlament die Umweltvorgaben lockert. Deshalb liegen zurzeit alle Projekte auf Eis. Und auf Eis werden sie wohl auch bleiben. Denn zwei von drei möglichen Gaskraftwerkbauer halten solche Werke zurzeit selbst gar nicht mehr für nötig. Das zeigten die Antworten auf eine schriftliche Umfrage bei Axpo, Alpiq und BKW, sagt FDP-Ständerat Rolf Schweiger, Präsident der zuständigen Kommission. Der Mehrheitstenor sei, die alten Kernkraftwerke könnten bis 2025 weiterlaufen.
Was zur Folge hat, dass man glaubt, auf Gaskraftwerke dann verzichten zu können, wenn das Volk dem Bau von Kernkraftwerken zustimmt.
Tatsächlich zeigen Auszüge aus den Antworten der drei Unternehmen, BKW und Axpo wollen zurzeit nicht an den gaskraftverhindernden Umweltvorgaben rütteln. Die Axpo wolle in der Schweiz am liebsten sogar generell auf Strom aus Gas verzichten, weil Gaskraftwerke so viel CO2 ausschießen, sagt Axpo-Verwaltungsrat und FDP-Ständerat Pankratz Freitag. Er präsidiert den Strategieausschuss des Axpo-Verwaltungsrates.
Die Strategie der Axpo ist, wenn möglich, ohne Gaskombikraftwerke in der Schweiz auszukommen.
Eine politisch sehr interessante Aussage. Immerhin würde dies bedeuten, dass Axpo die Stromlücke nicht schon in den nächsten Jahren erwartet, dass die alten Kernkraftwerke also gar bis 2025 genug liefern könnten. Pankratz Freitag formuliert es lieber vorsichtig.
Das ist nicht undenkbar, weil ja die bestehenden Kernkraftwerke unbefristete Betriebsbewilligungen haben und sofern die Sicherheit gewährleistet ist, allenfalls der Betrieb bis dann aufrechterhalten werden kann.
Nicht undenkbar, da schwingen also leichte Zweifel mit. Zweifel, die bei der BKW noch ein bisschen größer sind. Deshalb präzisiert sie in ihrer schriftlichen Antwort auch, bis zur Volksabstimmung über neue AKWs alles beim Alten lassen, also keine Gaskraftwerke. Danach jedoch, so Sprecher Antonio Somavilla.
Gas ist weiterhin eine offene Option für die BKW. Gegenwärtig steht aber tatsächlich die Frage der Ersatzkernkraftwerke im Vordergrund.
Offensichtlich ist, BKW und Axpo wollen mindestens bis zu einer Atomkraftabstimmung das Thema Gas vom Tisch haben. Steckt abstimmungstaktisches Kalkül dahinter, wenn sie bei der Gaskraft auf die Bremse treten? Nach dem Motto, neue AKWs hätten vor dem Stimmvolk mehr Chancen, wenn nicht schon Gaskraftwerke viel Strom versprechen? Nein, sagen beide. FDP-Ständerat Rolf Schweiger jedoch meint,
ich neige auch zur Auffassung, dass dies eine Überlegung ist, die in die Beurteilung der involvierten Werke einbezogen wurde.
SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner hat noch eine ganz praktische Vermutung, warum die Lust auf Gaskraftwerke so stark zurückgegangen ist.
Der Preisfaktor spielt eine Rolle, sowohl der Gaspreis wie auch der Emissionshandel, welcher die CO2-Emissionen verteuert.
Rein finanziell gesehen seien Gaskraftwerke zurzeit sowieso nicht interessant. Das sieht die dritte große Stromanbieterin Alpiq anders. Sie möchte so schnell wie möglich loslegen mit einem Gaskraftwerk im Wallis in Chavalon. Und sie teilt die Ansicht ihrer Konkurrentin Axpo überhaupt nicht. Es könnte eventuell auch ohne Gaskraftwerke genug Strom haben. Sprecher Andreas Wertz.
Alpiq teilt diese Meinung nicht. Wir sind der Meinung des Bundesrates. Wir brauchen diese Gaskraftwerke. Wir gehen davon aus, etwa 2015, spätestens 2018.
Fazit also, nur noch einer von drei Konzernen möchte Gas geben beim Gas. Sei es wegen des CO2, sei es aus finanziellen oder abstimmungstaktischen Gründen oder weil die Stromlücke vielleicht doch nicht so drängt, wie bisher vermutet.
Der Beitrag von Bundeshausredaktorin Nathalie Christen. Sie hören nicht wieder Zeit mit diesen zwei weiteren Schauplätzen, Masdar City, Ökostadt par excellence und Brüssel, Lobbyistenzentrum. Ein Beispiel. Innerhalb weniger Jahre soll außerhalb von Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, die erste Ökostadt der Welt aus der Wüste gestampft werden, Masdar City. Ohne Autos, ohne Abfall, ohne Schadstoffausstoß. Dafür mit dem größten Solarkraftwerk der Welt. Was bisher eine reine Vision war, wird nun konkret. Die Barker sind aufgefahren. In wenigen Monaten ziehen die ersten von insgesamt 50.000 Bewohnern ein. Und für einmal ist die Schweiz bei einem internationalen Projekt ganz vorne dabei. Als bisher einziges Land der Welt soll sie nämlich in Masdar City ein eigenes Schweizer Viertel bekommen. Heute hat eine Delegation aus Vertretern des Bundes der Wirtschaft und der Wissenschaft die Baustelle besucht. Aus Abu Dhabi, Friedrich Steiger.
Imagine. Imagine a place where the challenge of living in an extreme climate is overcome at no cost to the environment.
Man stelle sich eine Stadt vor, wo das Leben trotz des extremen Hitzeklimas keinerlei Kosten für die Umwelt verursacht.
Imagine Masdar.
Man stelle sich Masdar City vor. Bisher gab es das 2006 von der Regierung von Abu Dhabi lancierte und mit 23 Milliarden Dollar Anschubfinanzierung ausgestattete Projekt einer Ökostadt in der Wüste bloß als Computeranimation, als virtuelle Welt. Doch inzwischen wird in Masdar tatsächlich gebaut. Die ersten Leitungen sind gelegt, die erste Photovoltaikanlage zur Nutzung der Sonnenenergie ist in Betrieb. Die ersten Gebäude wachsen in die Höhe. Schon im Sommer ziehen im Masdar Institute of Science and Technology die ersten Studenten und Professoren ein. Die britische Financial Times nennt Masdar City das weltweit bedeutendste und seriöseste Projekt einer Ökostadt. Eine Stadt mit 50.000 Bewohnern und 40.000, die hierher zur Arbeit pendeln werden, sagt der Chef des Projekts, Sultan Ahmed Al-Jaber.
A city built in the desert that will house 50.000 people, technology companies, a research institute, R&D facilities.
Technologiefirmen, Forschungsinstitute, Leichtindustrie, Läden, Schulen, Bibliotheken und selbstverständlich keine Autos. Nicht Raum und Energie verschlingen, wie heutige arabische Großstädte mit ihren Wolkenkratzern soll Masdar sein, sondern kompakt, mit schmalen, schattigen Straßen, so wie früher in Ländern gebaut wurde, wo es oft über 40 Grad heiß ist.
Masdar City will require only 200 megawatts of power, instead of the 800 megawatts normally required by a conventional city of the same size.
Viermal weniger Energie verbrauchen als andere Städte gleicher Größe soll Masdar daher. Und zwar zu 100% erneuerbare Sonnen- und Windenergie. Rashid Ahmed bin Fahid, der Umweltminister der Vereinigten Arabischen Emirate, erklärt gegenüber Schweizer Radio DRS.
The project will really develop and transfer and customize technology for the UAE and for the world.
Masdar werde beweisen, dass sich saubere, bereits existierende Technologien für eine ganze Stadt anwenden lassen.
It's not just for the UAE, it's for the whole world.
Es sei daher ein Projekt nicht nur für sein Land, sondern für die Welt. Als bisher einziges Land bekommt die Schweiz in Masdar City sogar ein eigenes Viertel, etwa halb so groß wie die Berner Altstadt. 130 Firmen, darunter so große wie Credit Suisse, Swiss Re oder Implenia, zudem viele KMU aus dem Umwelttechnologiebereich, gründeten dazu den Verein Swiss Village. Dessen Präsident Nick Beglinger.
Man hat sich das Swiss Village vorzustellen nicht als Schalledorf, sondern es geht darum, moderne Swissness zu zeigen.
Mit dem Bauriesen Implenia schloss Masdar eben die Verträge für das Bauprojektmanagement ab. Das Ganze nimmt also Formen an.
Schweizer Architekten sind da bereits dran am Design. Also das ist schon sehr, sehr konkret.
Die Außenhandelsorganisation OSEC gehört zu den treibenden Kräften, ebenso Bundesbern. Nach einem Baustellenbesuch in Masdar meint der Direktor des Bundesamtes für Energie, Walter Steinmann.
Wir sind auf gutem Weg. Wir haben viel Unterstützung in der Wirtschaft und wir haben viel Unterstützung auch in der Politik.
Auch die Schweizer Botschaft in den Emiraten soll nach Masdar ziehen. Bei Jean-Marc Sutter, dem Präsidenten der Vereinigung Schweizer Geschäftsleute in Abu Dhabi, häufen sich derzeit die Anfragen interessierter Firmen.
Le fait que pour une fois un projet suisse soit en avance par rapport à nos pays amis, que ce soit européens ou américains, sur un projet de cette envergure, c'est quelque chose qui est très intéressant.
Es sei erfreulich, dass die Schweiz für einmal gegenüber anderen Ländern die Nase vorn habe. Und der Chef der Solarfirma 3S in Lies, Patrick Hofer-Noser, meint,
Masdar kann zu einem Flaggprojekt werden, weltweit.
Die Schweiz müsse bei solchen visionären Projekten dabei sein.
Masdar will Innovation treiben, Masdar will Forscher zusammennehmen, will Firmen zusammennehmen und wirklich auch Neues generieren, neue Ideen generieren, neue Produkte generieren.
Noch sind allerdings viele Verträge zu unterzeichnen. Nicht jede Firma, die nach Masdar zieht, wird hier sofort Profite erzielen können. Dafür ist Masdar international ein Schaufenster. Unternehmen können hier auch viel lernen. Wie überall bei Pioniervorhaben gibt es aber auch hier Verzögerungen. Die Fertigstellung der Zukunftsstadt wurde eben vom extrem ehrgeizigen Ziel 2016 auf 2020 verschoben. Nicht mangels Geld, sondern weil manches technische Problem erst gelöst werden muss. Nick Beglinger, der Chef der Swiss Village Association, bleibt aber optimistisch.
In 3 Jahren sollte man mit Sicherheit das Swiss Village besuchen können.
Ein Schweizer Viertel in einer Stadt, über die auf einem riesigen Plakat steht, in Zukunft werden alle Städte der Welt so sein wie Masdar.
Friedrich Steiger berichtete aus Masdar City. Zum Dossier Lobbying. Sie bilden eine Stadt in der Stadt. Schätzungsweise 25.000 Lobbyisten soll es in Brüssel geben. Das entspricht etwa der Bevölkerung der Stadt Zug. Sie sind so viele, dass sie richtig stolz sein könnten. Und doch sagt kaum einer von diesen 25.000 gern von sich, er sei ein Lobbyist. Noch weniger gern lassen sich diese Leute in die Karten schauen. Aber jetzt haben englische Forscher in einer kürzlich veröffentlichten Studie einen Fall von Lobbyismus minutiös rekonstruiert. Es geht um den Zigarettenweltkonzern British American Tobacco oder BAT. BAT. Was den Fall so interessant macht, BAT hat gar nicht für oder gegen ein bestimmtes Gesetz lobbyiert, sondern für die Art und Weise, wie Gesetze in der EU gemacht werden sollen. Und wie sie heute tatsächlich gemacht werden. Aus Brüssel, Urs Bruderer.
BAT ist einer der größten Zigarettenkonzerne der Welt. Dunhill, Lucky Strike, Gauloises oder in der Schweiz Parisienne sind BAT-Marken. Ein US-Gerichtsverfahren zwang die großen Zigarettenkonzerne vor 11 Jahren zur Veröffentlichung all ihrer Dokumente, auch aller internen Dokumente. Eine Fundgrube ist das, eine fürchterlich große aber. 7 Millionen Seiten Akten hat allein BAT online gestellt. Jetzt haben britische Gesundheitsforscher in diesen 7 Millionen Seiten nach Spuren der Lobbytätigkeit von BAT in Brüssel gewühlt. Und sie wurden fündig. Ab den 90er Jahren hat BAT intensiv für sogenannte Impact Assessments oder Folgenabschätzungen lobbyiert. Also dafür, dass ein Gesetz nur erlassen werden darf, wenn zuvor seine Auswirkungen wissenschaftlich analysiert wurden. Das klinge nach einer guten Sache, sagt Studienleiterin Catherine Smith von der Uni Bath.
First of all, whilst it sounds like a really kind of reasonable approach to policy making and it sounds like an evidence-based approach, actually it's really difficult often to predict what the impacts of a policy will be.
Aber solche Folgenabschätzungen seien problematisch, weil sie den Eindruck erweckten, die Auswirkungen eines Gesetzes seien stets klar und in einer Kosten-Nutzen-Rechnung erfassbar. Oft gehe es aber nur um den finanziellen Schaden für die Industrie. Und, schlimmer noch, die Beweislast würde verschoben. Hier ein Beispiel. Ohne Folgenabschätzung können Politiker ein Rauchverbot planen und wenn die Tabakindustrie sich wehren will, muss sie beweisen, dass Passivrauchen harmlos ist. Mit Folgenabschätzungen muss die Politik beweisen, dass ein Rauchverbot der Gesellschaft aufs Ganze gesehen mehr nützt als schadet. Darum habe BAT für Folgenabschätzungen lobbyiert, sagt Gary Fuchs von der Uni Edinburgh. Er hat die Studie mitverfasst.
Impact Assessment gave them an opportunity to feed information that they generated and produced into the policy-making process.
Folgenabschätzungen würden es der Industrie erlauben, gezielt Fakten in die Gesetzesmühle einzuspeisen. BAT hat in diesem Fall also nicht für oder gegen ein bestimmtes Gesetz lobbyiert, das tut das Unternehmen auch, sehr intensiv sogar. Es wollte in diesem Fall die Art und Weise beeinflussen, wie Gesetze gemacht werden. Und BAT hatte Erfolg, stellt die Studie fest. Tatsächlich sind in der EU Folgenabschätzungen inzwischen obligatorisch. Und vor Erlass eines Gesetzes müssen alle betroffenen Akteure angehört werden. Die Studie von Smith und Fuchs ist trocken geschrieben, aber sie rekonstruiert einen spannenden Plot. BAT nämlich überlegte sich seine Schritte genau. Der erste Schritt war die Suche nach einer Frontorganisation, damit man in Brüssel nicht in eigener Sache auftreten musste. BAT gewann das European Policy Center EPC für sich, einen Brüsseler Think Tank, der sich unabhängig nennt und einen exzellenten Ruf genießt, auch wenn er von vielen Großunternehmen unterstützt wird. Er könne kaum glauben, sagte ein ehemaliger EU-Kommissar den Forschern, dass das EPC sich für die Tabakindustrie eingesetzt habe. Für ihn wäre das ein Schock. Und doch, das BAT-Archiv strotzt nur so von Spuren. Stolz meldet 1996 ein Thinktank-Mitarbeiter der BAT-Zentrale etwa, dass er einen wissenschaftlichen Artikel für Folgenabschätzungen prominent platziert habe, ohne den Hinweis darauf, wer seine Arbeit unterstützt habe. Und nicht nur das. Das EPC baute für BAT ein regelrechtes politisches Netzwerk auf. Der Thinktank bearbeitete zugewandte Politiker und Beamte. Er organisierte ein Forschungsforum, das es heute noch gibt, das European Risk Forum, und zog andere Großunternehmen wie Coca-Cola oder Shell mit an Bord. Eine zweite Beratungsfirma wurde eingespannt, Branchenverbände aktiviert. Von allen Seiten erschallte plötzlich der Ruf nach Folgenabschätzungen. Aus dem Einzelinteresse von BAT wurde so mit der Unterstützung des Thinktanks EPC eine Kampagne und ein Trend. Beim EPC hieß es auf Anfrage, man stehe für ein Interview in dieser Sache nicht zur Verfügung. Auch EU-Kommissionssprecher Mark Gray wollte die Studie nicht kommentieren, weil er sie noch nicht gelesen habe. Aber er arbeitete schon für die Kommission, als dieses Lobbying lief, und erinnert sich.
Well, the Commission was very much aware of the lobbying efforts by British American Tobacco, all tobacco.
Man sei sich des Lobbyings von BAT und der Tabakindustrie damals bewusst gewesen, sagt er.
Lobbying by all stakeholders, whether NGOs or industry, etc.
Und nicht nur sie, auch linke und grüne NGOs hätten für Folgenabschätzungen lobbyiert, weil auch sie sich davon Einfluss versprochen hätten. Auch der Einsatz des EPC als Frontorganisation überrascht ihn nicht, sagt Kommissionssprecher Gray.
You know, those people that have been in Brussels long enough fully understand that think tanks in Brussels are funded through subscription, but also by different companies who have put money into those think tanks.
Wer lange genug in Brüssel sei, der wisse genau, dass die think tanks hier sich auch über das Geld von Unternehmen finanzierten. Und auch die Kritik an den Folgenabschätzungen hält er für falsch. Es sei gut, wenn der Gesetzgeber die Meinungen aller Akteure einhole.
It is good to go out there and get the opinions of all stakeholders. But it is the Commission.
Denn es bleibe ja Sache der Kommission, diese Interessen dann zu gewichten und dann politisch zu entscheiden. Die Autoren der Studie sehen das anders. Weil der EU das Personal fehle, würde sie Folgenabschätzungen oft outsourcen. Ein eindrückliches Beispiel hierfür sei REACH, die enorm wichtige Verordnung über die Zulassung von Chemikalien in der EU. Nur wenige Beratungsfirmen hätten da überhaupt das Know-how für Folgenabschätzungen auf diesem Gebiet gehabt. Und die meisten von denen hätten auch schon Aufträge von der chemischen Industrie bekommen. Kein Wunder habe unter diesen Umständen ein und dasselbe Unternehmen zuerst eine Folgenabschätzung für die chemische Industrie gemacht und diese Folgenabschätzung kurz darauf für die EU mehr oder weniger wiederholt. Das Ergebnis fiel zweimal im Sinne der Industrie aus. EU-Sprecher Gray sieht darin kein Problem. Diese Folgenabschätzung sei sehr genau geprüft worden.
It was one of those that was most, you know, scrutinized and looked at. And just because two opinions may end up being the same, well, maybe that's because it was right.
Wenn zwei Meinungen gleich ausfielen, dann vielleicht, weil sie richtig seien. Die Kommission behaupte nicht, dass ihre Folgenabschätzungen perfekt seien, sagt Gray.
But we do believe that they have improved.
Aber die Folgenabschätzungen der EU hätten sich sehr verbessert. Darum seien sie jetzt auch vorgeschrieben für jedes neue Gesetz. Kurz, eine prima Sache. Das ist die offizielle Haltung der Kommission zu Folgenabschätzungen. Hört man sich bei Kommissionsmitarbeitern um, tönt es anders. Warum landen diese Milliarden für Folgenabschätzungen fast ausschließlich bei kommerziellen Beratungsfirmen und nicht zum Beispiel bei Akademikern an unseren Universitäten, fragt sich einer gegenüber Radio DRS. Auch Studienleiterin Catherine Smith hat mit Leuten von der Kommission gesprochen.
I expect that there will be some people that are very supportive of the findings or at least find it useful.
Viele seien froh um ihre Studie, sagt sie, weil sie die Gefahren der Folgenabschätzungen ähnlich sehen. Aber öffentlich könne das bei der Kommission noch niemand sagen.
Das Dossier Lobbying in Brüssel von Urs Brudre. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi. Für die Nachrichten Thomas Quinzi. Am Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.